Wohl ausnahmslos wird der negative Anatta-Anblick, gleichviel in welcher Form, dem positiven Anatta-Anblick vorangehen. Im gleichen Maße, als ich durch meine auf die Persönlichkeit ausgerichtete Besonnenheit dazukomme, diese meine Persönlichkeit gleich einem unaufhörlich wechselnden Strom an mir vorüberfließen zu sehen, im gleichen Maße erlebe ich mich selbst als von diesen Prozessen völlig unberührt, erlebe mich selbst als außerzeitlich und außerweltlich. Damit aber koste ich bereits das ganze Wohlbefinden, das der positive Anatta-Anblick in sich birgt, der sich stufenweise in zunehmenden Loslösungszuständen zeigt, die schließlich am Gipfel angelangt in der Seligkeit des Erkennen des eigenen Nibbana münden. Die auf den Körper gerichtete klare Besinnung hat sich eingestellt, in den 6 Gebieten der Berührung ist er selbst beherrscht. Der allzeit konzentrierte Jünger kann sein eigenes Nibbana erkennen, heißt es im Udana. So sind denn meines Erachtens der negative und der positive Anatta-Anblick auf das Engste verknüpft und in Wirklichkeit nicht zu trennen. Sie stützen sich gegenseitig wie 2 aneinander gelehnte Büschel Ried. Dies bringen unter anderem auch die Verse in den Psalmen der Mönche, Vers 518, klar zum Ausdruck. Wenn das Leid des Alterns, Sterbens, in das der Weltmensch ist verstrickt, dem Weisen zum Bewusstsein kam, wenn er die Bitterkeit, ja Furchtbarkeit des Lebens voll begriffen hat, wenn er dann besonnen den Graus als tollen Spuk, wenn er als Anatta ihn besonnen schaut, ein Wohlbefinden größer noch als dieses gibt es nicht. Wir wissen, dass der Meister an anderer Stelle sagt, dass wer den negativen Anatta-Aspekt, wie er in den Satipatthana geschildert wird, nicht festhalten kann, der möge sich in den positiven Anatta-Aspekt vertiefen, indem er sich die Herrlichkeit des Nibbana-Zustandes vorstelle. Das kann natürlich auf die verschiedenste Art und Weise geschehen. Hier will ich nur 2 Methoden kurz andeuten. Wir kennen den Bericht über jenen Mönch, den seine Mitmönche als Dummkopf aus dem Kloster Karten hinauswarfen. Völlig verzweifelt stand er am Ausgang des Gartens, als sich ihm der Meister näherte. Dieser berührte mit seiner Hand die Stirne des Verzweifelnden und gab ihm ein weißes Tuch mit der Aufforderung, sich in des Tuches Reinheit zu versenken. Wenn wir nun in der Meditation dieser Aufforderung Folge leisten und uns ganz und gar in den Anblick eines weißen Tuches versenken, so werden wir erfahren, dass es nicht lange währt, bis das weiße Tuch vor unserem geistigen Auge verschwindet und wir statt seiner unser eigenes Gemüt vor uns sehen, das nun ebenso weiß, rein und makellos, gleich einem weißen Tuche vor uns liegt. Aber das ist nicht alles. Wie ein glatter, klarer See, in dem sich keine Quelle ergießt und der nur von einer unterirdischen, kühlen Quelle des Grundes gespeist wird, so fühlen wir bei dieser Meditation gleichzeitig, wie aus uns unbekannten Tiefen in die Erscheinung tretender tiefer innerer Friede unser Gemüt erfüllt. Ein Friede, der dann eben zum Erleben des positiven Anatta-Anblicks wird. Es ist dann nur mehr die Wahrnehmung dieses Friedens da, bis schließlich auch sie am Gipfel angelangt erlischt. Und nur der große Friede bleibt. Eine andere Methode besteht darin, dass wir uns ganz und gar in die Vorstellung einer völlig reglosen, von keinem Windhauch berührten Wasserfläche vertiefen, gleich wie ein ruhiger, glatter, klarer See, so ruhig heiteren Geistes verweilen die Weisen, nachdem sie die Worte der Lehre vernommen, heißt es in Dhammapada. Ohne es zu merken, wird mit zunehmender Vertiefung und Einspitzigkeit des Geistes diese Wasserfläche ganz von selbst aus unserem Gemüte verschwinden, und stattdessen wird das letztere Selbst gleich einem ruhigen, glatten, klaren, regungslosen See vor uns liegen. Der positive Anatta-Anblick ist durchgebrochen. Die Leerheit des Gemütes ist erreicht, die Erscheinungswelt ist verschwunden, man ist untergetaucht in einen Ozean des Friedens. In diesem Bereich des positiven Anatta-Anblicks fällt auch das sich versenken in die Leerheit, wozu die beiden angeführten Beispiele nur unmittelbare Zugangswege darstellen. Freilich ist es durchaus individuell, ob der eine zuerst die Gemütsruhe und dann den Klarblick gewinnt, ein anderer zuerst den Klarblick und dann die Gemütsruhe. Oder aber, ob beide Zustände gleichzeitig zum Erscheinen kommen, wie das ausführlich in den Meditationen Nummer 545 geschildert wird. Dabei dürfte dem Klarblick Vipassana der negative Anatta-Anblick entsprechen, die Gemütsruhe Samadhi aber dem positiven Anatta-Anblick, dem Erleben des großen Friedens, in all seinen Stufen und Schattierungen. Diese Erlebnisse werden allerdings zuerst nur ahnungsweise da sein. Es wird auch immer so sein, dass wir anfangs zwar die Muscheln, den Kies und den Sand am Grunde des Brunnens zwar sehen, aber das Wasser selbst noch nicht berühren können. Warum aber sollte auch die Berührung des Wassers nicht eines Tages Wirklichkeit werden?